Willkommen zurück zu Young Corporate, dem Rechtspodcast für Gründerinnen und Gründer. Heute mit einem bereits bekannten Gast, nämlich Thomas Labriger ist wieder da. Thomas, du warst schon mal bei uns, als wir über Unternehmensfinanzierung gesprochen haben, heute wieder da. Hast dich ja letztes Mal schon vorgestellt, du bist Partner bei IOM Advisory und Business Angel. Aber vielleicht kannst du es nochmal wiederholen für Leute, die heute zum ersten Mal einschalten.
Sehr gerne und es freut mich wieder bei euch zu sein, hat auch letztes Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Thomas Labriger und ich bin Partner bei IOM Advisory. IOM Advisory ist eine klassische mittelständische M&A-Boutique. Wir machen sogenannte Small- und Mid-Cap-Transaktionen und helfen im Wesentlichen Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, ihre Unternehmen zu veräußern. Also der Klassiker ist da die Nachfolgeregelung. Was wir aber auch eben machen, ist auf der sogenannten Buy-Side Finanzinvestoren, Private Equity-Investoren dabei zu unterstützen, Unternehmen zu kaufen, in Unternehmen zu investieren. Und der dritte Standbein der IOM Advisory ist die Eigenkapitalerhöhung bzw. das Fundraising für Wachstumsunternehmen. Das ist sozusagen mein Day-Job. Was ich aber eben auch mache, ist über das Vehikel Vireo Ventures investiere ich eben in junge Wachstumsunternehmen aus dem Bereich Cleantech, Greentech, also Digitalisierung und Dekarbonisierung der Energiewirtschaft. Das mache ich deshalb, weil ich, bevor ich Investmentbanker, M&A-Advisor geworden bin, eben Partner bei einer Venture Capital Firma gewesen bin.
Beim letzten Mal haben wir über Finanzierung schwerpunktmäßig gesprochen und da vor allen Dingen über Eigenkapitalfinanzierung, über Investoren. Heute wird das Thema dann M&A sein mit dir. Bevor wir vielleicht so ein bisschen in den M&A-Prozess einsteigen, vielleicht kannst du nochmal kurz erläutern, inwieweit ihr als Berater beim M&A-Geschäft tätig seid. Auf welcher Seite seid ihr vor allen Dingen tätig und welche Art von Deals wickelt ihr ab?
Sehr gerne. Also wir machen im Wesentlichen eben diese sogenannten Sell-Side-Transaktionen. Das heißt, wir helfen eben Unternehmern und Unternehmerinnen bei der Veräußerung der Unternehmen. Also klassischer Anlass ist halt eben die Nachfolge. Ich habe über die letzten Jahrzehnte ein Unternehmen aufgebaut und sehe entweder keine Nachfolge im Unternehmen oder beziehungsweise die Nachfolge im Unternehmen kann ich alleine jetzt sozusagen das Unternehmen abkaufen und oder ich sehe halt keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin im Familienkreis, im Erbenkreis sozusagen. Und dann wenden sich die Unternehmer oft an uns und mit der Bitte, das Unternehmen zu veräußern, in neue Hände zu geben, entweder als Ganzes und 100%, das läuft dann oft an strategische Käufer oder man möchte noch selber ein bisschen an Bord bleiben, das Unternehmen wachsen lassen oder es halt eben dem vorhandenen Management übergeben, ein sogenannter Management Buyout und da suchen wir dann sehr gerne auch nach finanzstarken neuen Partnern, also Finanzinvestoren aus dem Umfeld von Private Equity, Family Offices, Industrie Holdings. Wie groß sind die Transaktionen, die wir in der Regel machen? Also wie gesagt, wir machen Small bis Mid Cap. Wir starten in der Regel so bei so 2 bis 3 Millionen EBITDA mit unseren Fällen. Das geht hier und wieder da auch mal hoch Richtung 10, 15 Millionen, was zum Beispiel einer unserer größten Fälle derzeit ist. Aber so unser Sweet Spot, würde ich sagen, ist halt irgendwo zwischen 4 bis 7 Millionen EBITDA, also praktisch der Gewinn vor Abschreibung und so weiter.
Dann würde ich vielleicht einmal kurz erläutern, wie so ein standardmäßiger Prozess aussieht bei Transaktionen. Du kannst ja gerne noch vielleicht was ergänzen. Gehen wir einfach mal von einer sehr strukturierten und größeren Transaktion aus. Das ist natürlich nicht immer der Fall, wie ich das jetzt darstelle, aber das sind so die einzelnen Steps, die normalerweise mit zur Abwicklung von so einem Transaktionsprozess dienen. Normalerweise haben wir am Anfang eine gewisse Anbahnungsphase. Der Verkäufer entscheidet sich also, sein Unternehmen verkaufen zu wollen. Vielleicht sieht er sich selber sein Unternehmen auch nochmal ganz genau an. macht, also so eine genannte Vendor-DD heißt das, also Vendor-Due Diligence, das heißt, er lässt sein Unternehmen selbst von seinen eigenen Beratern einmal prüfen und bereitet das Ganze vielleicht auch auf. Das kann auch in abgespeckter Version passieren, dass er einfach nur so ein Legal Factbook oder Financial Factbook anfertigt und daraus kann dann eben ein potenzieller Käufer Informationen ziehen und sagen, ob das Unternehmen auch attraktiv ist. Im nächsten Schritt haben wir dann oft ein indikatives Angebot, das ist dann so ein Non-Binding Offer. Das heißt, wenn wir also potenzielle Kandidaten gefunden haben, wenn wir von mehreren ausgehen, dann ist das oft dann als Bieterprozess strukturiert, also wie so eine Art Auktion. Der Kreis der Bieter kann sich dann im Laufe der Transaktion immer weiter verengen. Ich kann aber natürlich auch einfach exklusiv mit einem bestimmten potenziellen Käufer verhandeln. Und da wird dann erwartet, eigentlich auch bevor der jetzt genau das Unternehmen kennt, dass er schon mal eine Zahl auf den Tisch legt und eben der Verkäufer sagt, ob das so im Großen und Ganzen seiner Vorstellung entspricht. Oft ist das gekoppelt oder es folgt dann nach eben so ein Letter of Intent, dass der eben der Käufer nochmal sagt, ja, das ist meine Vorstellung vom Preis, das ist aber an bestimmte Bedingungen geknüpft, unter anderem eben, dass ich hier noch eine ordentliche Due Diligence durchführen kann und dass ich das vor allen Dingen bewahrheitet, was ich jetzt hier meiner Preisberechnung zugrunde gelegt habe. Ja, im nächsten Schritt kommt dann eben diese Due Diligence. Was ist eine Due Diligence? Eine Due Diligence ist eine Prüfung von einem Unternehmen. Die kann verschiedene Aspekte haben, also einmal Legal, Financial, Tax, Technical. Und wie wird das gemacht? Früher war das ganz praktisch. Das heißt, der Käufer ist dann zum Verkäufer gefahren, beziehungsweise die Berater sind dahin gefahren, sind in einen Datenraum gegangen, da lagen ganz viele Akten. Das haben sie sich alles angeguckt, das Wichtigste rausgeschrieben, die wichtigsten Erkenntnisse und haben das dann zusammengefasst eben für den Käufer. Heutzutage findet das alles digital statt, das heißt, ich habe eigentlich im Browser dann ja bestimmte Anbieter und kann dann über den Browser eben bestimmte virtuelle Datenräume besuchen und kann mir darüber dann die Dokumente angucken als Berater und fasse da eben das Wichtigste und vor allen Dingen eben Red Flags, die also den Käufer dann interessieren, zusammen und sage eben, wo Risiken schlummern, ob man die gegebenenfalls irgendwie vertraglich absichern kann oder ob das eben schwierig wird. Ja, ja, dann geht es in die Vertragsverhandlungen. Das heißt, ja, man verhandelt eben über das SPA, welche Bestandteile hat so ein SPA, also Share Purchase Agreement. Ja, vor allen Dingen eben Kaufpreis, Kaufpreismechanismen, kommen wir vielleicht gleich nochmal im Einzelnen drauf zu sprechen, Garantien, Vollzugszeitpunkt und so weiter, wirtschaftlicher Stichtag. Ja, da wird dann drüber verhandelt und im Anschluss eben unterschrieben. Und meistens ist das Signing dann eben nicht auch gleichzeitig der Vollzug der Transaktion, sondern oft haben wir dann eben noch bestimmte Handlungen oder Bedingungen, die vorgenommen werden müssen oder die eintreten müssen, bis dann auch wirklich vollzogen wird, also bis dann auch wirklich der Kaufpreis fließt und im Gegenzug die Anteile rüberwandern und dann wird eben vollzogen. Nach dem Vollzug haben wir teilweise auch noch Maßnahmen, das sind also Post-Closing-Maßnahmen. Ich habe vielleicht noch so genannte Transitional Services, also vielleicht kann das Unternehmen, das ich verkauft habe, so standalone gar nicht erstmal arbeiten, weil zum Beispiel die ganze IT noch bei einem anderen Unternehmen aus meiner Gruppe hängt, dann kann ich zum Beispiel vereinbaren, dass ich IT-seitig eben noch für den Übergangszeitraum dann unterstütze. So, das jetzt in a nutshell war der kurze Überblick über Transaktionen und Abläufe von Transaktionen, wie es idealtypisch vielleicht ist. Tommy, vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung erzählen, wie sich das für dich meistens darstellt und auch bei welchem Schritt ihr quasi ins Spiel kommt.
Sehr gerne. Vielleicht, was ich noch ein bisschen sozusagen ergänzen möchte oder nochmal für sensibilisieren möchte, ist, du hast ja auch die Frage gestellt, wann kommen wir ins Spiel? Wir kommen ganz am Anfang ins Spiel und es gibt halt eben auch noch einen oft langen Prozess, beziehungsweise ein umfangreiches Projekt, bevor man überhaupt zu dieser Phase kommt, dass man Bieter anspricht oder Investoren anspricht und geschweige denn sozusagen schon in diese Phase der Angebote. Und das ist nämlich tatsächlich, und da kommen wir auch ins Spiel, wir sind oft die Ersten nach vielleicht dem Steuerberater oder dem Juristen, mit dem man schon Jahrzehnte zusammenarbeitet als Mittelständler, der sozusagen von dieser Verkaufsabsicht erfährt. Und dann werden wir engagiert im Prinzip als Projektmanager. Also kann man so ein bisschen die M&A Advisory Funktion sehen. Wir strukturieren den ganzen Prozess und wir managen den Prozess, wir pushen den nach vorne bis hin dann zum Abschluss, und während der verschiedenen Phasen haben wir auch sehr unterschiedliche Rollen, und das ist auch für uns dann eine unterschiedliche Intensität. Zum Beispiel dann später, wenn es sehr intensiv für die Juristen wird, zum Beispiel, ist es halt oft für uns dann schon, ist schon der Großteil der Arbeit sozusagen als M&A-Berater getan. Aber wie läuft das da vorne noch ab? Also was ganz wichtig ist, wir erklären auch dem Unternehmer oder den Gesellschaftern, wie so ein Prozess abläuft. Wir holen die ab, wir stimmen ab, an wen sollen wir eigentlich herantreten, wer sind gute potenzielle Käufergruppen, möchte ich an einen Finanzinvestor verkaufen, möchte ich an einen Strategen verkaufen, ganz, ganz wichtige Überlegung, denn man strukturiert auch den Prozess ein bisschen anders und die Dokumentation ein bisschen anders. Oft möchte man halt zum Beispiel auch an besondere Parteien nicht verkaufen. Der Klassiker ist vielleicht aus dem Wettbewerber aus der gleichen Stadt, aus der gleichen Straße, der vielleicht ein paar Häuser weiter wohnt, an dem ich auch keinen Fall verkaufen möchte. Wir gehen halt genau diese ganzen Szenarien mit dem Kunden dann durch. Wir stimmen auch mit denen dann sozusagen das Käuferuniversum ab, die sogenannte Longlist. Wir stellen die ganze Dokumentation her, die man sozusagen für die Ansprache benötigt. Das ist immer auch der anonymisierte Teaser, ja, dass man sozusagen so ein Kurzexposé eines Unternehmens hat, ohne sozusagen zu verraten, um welches Unternehmen es sich handelt. Da sind dann so ein paar Basisparameter drin, Umsatz, Ergebnis, was macht das Unternehmen, ist es aus Deutschland oder woanders her, wie viele Mitarbeiter hat es ungefähr, etc. pp., was sind so die Investment-Highlights. Und dann machen wir auch noch das Informationsmemorandum. Das Informationsmemorandum ist halt eben das Langexposé, was das Unternehmen in jedem möglichen Detail beschreibt, aber immer auf einer gewissen Flughöhe halt bleibt, in einem Dokument, in einer großen Präsentation. Das könnt ihr euch so vorstellen. Das sind dann halt 40, 50 mal 30 Slides im Endeffekt, die sozusagen eine Gesamtübersicht über das Unternehmen geben. Und das stellen wir alles her. Und auf Basis dieses Informationsmemorandums werden dann diese indikativen Angebote, die nicht verbindlichen Angebote, abgegeben. Und wozu dient der ganze Spaß eigentlich dann, dass man erstmal sich diese nicht verbindlichen Angebote abholt? Man möchte halt eben nicht zu vielen Bietern halt diesen Datenraumzugang geben, von dem gerade gesprochen worden ist, und halt nur mit denen in diese sogenannte Due Diligence, in die Sorgfaltsprüfung dann wirklich gehen, die auch irgendwo eine, mit dem man eine Chance aussieht, dass man dann auch abschließen kann. Und das versucht man halt dann über die indikativen Angebote auszusteuern, denn da setzt man schon Parameter halt fest oder weiß, was man zum Beispiel, was ein Investor bieten möchte, welche Bewertung er ausruft, was er mit dem Unternehmen im Groben vorhat, wie viel eigentlich er Anteile übernehmen möchte und so weiter und so fort. Und da kann man sich dann zum Beispiel schon relativ gut annähern, bevor es dann halt genau in diese LOI und so weiter Phase geht, wo dann auch auf beiden Seiten noch nochmal deutlich mehr Aufwand entsteht, also vor allen Dingen auch auf der Käuferseite. So eine Due Diligence, vielleicht das auch nochmal am Rande, die kostet den Investor auch richtig Geld. Und manchmal werden dann auch die Kosten oder oft auf die Gesellschaft dann aber auch wiederum wieder übertragen oder zumindest zum Teil übertragen nach einer Transaktion, also auf das Zielobjekt.
Genau, dann gehen wir vielleicht mal die wesentlichen Schritte durch, wenn wir uns quasi potenziell zumindest gefunden haben zwischen Käufer und Verkäufer. Das heißt, das Non-Binding Offer ist akzeptabel für den Verkäufer. Wir kommen also in die Due Diligence Phase. Ne? Ich habe eben schon mal ein bisschen erläutert, welche Arten von Due Diligence es da gibt. Also es werden verschiedene Aspekte überprüft. Von unserer Seite, wir bieten dann zum Beispiel den juristischen Teil, also die Legal Due Diligence. Wir machen aber auch Financial Due Diligence und wir machen Tax Due Diligence. Es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die nochmal dann technisch unter die Lupe genommen werden, kommerziell. Manchmal macht das auch der Käufer dann selber mit seiner, mit den entsprechenden Abteilungen. Teilweise werden dafür dann auch nochmal Berater hinzugezogen. Und ja, was guckt man sich da an? Man guckt sich also vor allen Dingen an, wenn man jetzt den Legal-Teil mal nimmt, ist denn überhaupt der Verkäufer Inhaber des Unternehmens? Also gehören ihm wirklich die Anteile? Ja, nein. Wie sieht es aus mit der Compliance? Wie sieht es aus mit den Commercial Contracts? Gibt es da Sonderkündigungsrechte? Gibt es irgendwelche nachlaufenden Verbindlichkeiten, also Verpflichtungen, die vielleicht bislang keiner auf dem Schirm hatte? Solche Sachen. Ja, wenn wir mal über deine Erfahrungen sprechen, Thomas, aus der Due Diligence, vielleicht auch insbesondere über die Financial DD, das ist ja wahrscheinlich ein Punkt, den du dir besonders immer anguckst. Was sind deiner Erfahrung nach da Stolpersteine oder was ist immer besonders wichtig?
Ja, die Due Diligence dient ja auf der einen Seite sozusagen zum Vermeiden von irgendwelchen Red Flags, beziehungsweise dass man irgendwelche Leichen im Keller hat. Das versucht man halt entsprechend durch, ich habe es ja schon erwähnt, durch Legal DD, Text DD und so weiter herauszufinden. Das können immer Stolpersteine sein, also irgendwelche, zum Beispiel oft ist es so, dass man vielleicht nicht die IP, also die Intellectual Property, vollumfänglich im Unternehmen hat, die man vielleicht braucht, um das Unternehmen sozusagen so weiterzuführen. Das ist so ein Thema. Man hat halt manchmal irgendwelche schwebenden rechtlichen Risiken, die vielleicht noch vorher nicht offengelegt worden sind oder beziehungsweise noch nicht thematisiert worden sind. Die Prämissen, mit denen ich das Angebot gemacht habe, das ist eigentlich der Hauptteil, also auch in der Financial DD, sind nicht gegeben, wie sich die Investoren das vorgestellt haben. Also man muss sich das halt so vorstellen, die bieten halt auf das Informationsmemorandum. Im Informationsmemorandum sind die historischen Finanzergebnisse dargestellt, aber auch natürlich die zukünftigen Wachstumspläne und das Budget und so weiter und so fort. Und das kommt halt aus der Feder des Kunden und von uns. Im Prinzip wird in der DD dann geprüft, ob das, was dort reingeschrieben worden ist, auch plausibel ist und so erreichbar ist. Und es passiert durchaus hin und wieder, dass da die Erwartungshaltungen dann auseinanderfallen, beziehungsweise die Interpretation der Ergebnisse, wenn man dann wirklich halt Zugriff auf alle Konten hat und so weiter und so fort. Also es ist durchaus denkbar, dass dann entsprechend die Prämissen nicht belegt werden können von dem Käufer. Was kann man eigentlich noch so sagen? Ja, technische DD wurde halt genannt. Das hängt halt immer sehr davon ab, ob es inwieweit Technologie halt ein Werttreiber ist. Wenn es ein Werttreiber ist, dann und halt das Unternehmen versprochen hat, dass die vielleicht eine ganz besondere, einzigartige Technologie haben und dann macht man eine Tech-DD und die Experten sagen, hey, das ist vielleicht alles Kraut und Rüben oder tausendmal gesehen oder was auch immer. Also das ist auch im Fall eines Technologieunternehmens auch ein wichtiger Aspekt, ob halt diese Technologie auch das hält, was im Informationsmemorandum versprochen worden ist. Ansonsten Stolpersteine, ich würde also sehe, in der DD selber sehe ich eigentlich eher das Thema, dass man die Hypothesen und Prämissen halt validieren kann, die man während der Angebotsabgabe sozusagen erstmal angenommen hat. Das ist für mich eigentlich der Hauptteil der ganzen Übung. Und daher auch für mich die DD immer noch ein Schritt, der wichtig ist und der halt sehr erstmal positiv ist, wenn jemand in der DD ist, aber durchaus noch zu einem Abbruch der Transaktion führen kann aus unterschiedlichen Gründen. Also erstmal noch lange nicht durch die Tür sozusagen, nur weil man in die DD-Phase eintritt.
Genau. Und wenn wir aber jetzt mal davon ausgehen, die DD war zufriedenstellend, ja, also zumindest war da kein Red Flag dabei. Das heißt, der Käufer ist weiterhin interessiert, man verhandelt und möchte dann auch einen Kaufvertrag schließen, dann haben wir eigentlich zwei verschiedene Arten zu kaufen. Ja. Ich kann nämlich einerseits einen sogenannten Share-Deal schließen, ich kann aber auch einen sogenannten Asset-Deal schließen. Kevin, vielleicht kannst du da kurz mal die Grundlagen zu erläutern.
Ja, beim Share-Deal kaufe ich halt Anteile und damit das gesamte Unternehmen und alles, was da drin ist. Ich kann es aber auch anders machen, nämlich im Wege des Asset-Deals. Da bleibt der Anteil beim Verkäufer. Ich kaufe aber alle Vermögensgegenstände aus dem Unternehmen heraus und verbringe die in mein eigenes Unternehmen. Das kann Vorteile haben in steuerlicher Sicht. Da müsste man aber seinen Steuerberater befragen, was da die bessere Transaktionsstruktur ist. Je nachdem, in welcher Rechtsform die Veräußerergesellschaft organisiert ist, wenn es jetzt eine AG ist, dann kann ich die Anteile ohne Beurkundung erwerben. Wenn ich als GmbH organisiert bin, dann habe ich wieder die Beurkundungspflicht für den Kaufvertrag. Bei Asset Deals wird man regelmäßig zur Beurkundungspflicht kommen, wenn auch Grundstücke oder sonstige Vermögensgegenstände in der Gesellschaft sind, die für die ihrerseits dann die Beurkundungspflicht gilt. Was die Bezeichnung des Kaufgegenstandes angeht, ist es auf jeden Fall leichter, die Anteile zu veräußern, als über zig Anlagen die ganzen Vermögensgegenstände aufzulisten. Oder würde man da auch mit sogenannten Allklauseln arbeiten?
Ja, genau, das würde man. Also beim Asset-Deal würde man dann so vorgehen, dass man eben einen bestimmten Geschäftsbereich oder vielleicht auch den Geschäftsbereich des gesamten Unternehmens veräußert und den erstmal ausführlich beschreibt und dann sagt, alle Vermögensgegenstände, die dazugehören, die sollen mitgehen. Man muss dabei immer aufpassen, juristisch, dass das den Bestimmtheitsgrundsatz erfüllt, die also identifizierbar sind für die sachenrechtliche, also die Eigentumsübertragung letztlich. Genau, letztlich ist deshalb der Share-Deal ein bisschen einfacher von der Struktur her. Ich kann beim Asset-Deal allerdings sehr genau sagen, was ich gerne mitnehmen möchte und was nicht. Das heißt, ich kann Risiken auch gezielt eben dalassen beim Verkäufer. Das kann ich beim Share-Deal grundsätzlich nicht. Also ich kaufe das Unternehmen, die Gesellschaft, die ist selber Rechtsträger. Und wenn die im Außenverhältnis für bestimmte Risiken zum Beispiel haften muss, dann wandern diese Risiken einfach mit. Ja. Beim Asset-Deal kann ich sagen, okay, ich kaufe jetzt den Geschäftsbereich, alle Forderungen, alle Assets, die dazu gehören. Und von den Verbindlichkeiten kaufe ich jetzt zum Beispiel nur die aus Lieferung und Leistung und ansonsten keine. Und ich hole mir bestimmte Risiken extra eben nicht mit an Bord. Ja. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, von Formerfordernissen her ist auch der Asset-Deal ein bisschen einfacher, wenn ich jetzt kein Grundstück dabei habe oder zufällig das gesamte Vermögen verkaufe, auch dann ist eine Beurkundungspflicht erforderlich, kann ich einfach auch per Schriftform oder theoretisch natürlich auch formfrei veräußern, aber man würde es ja in jedem Fall im Vertrag schriftlich zusammenfassen. Gut, ja, wenn wir dann also die Dealform festgelegt haben, gehen wir davon aus, es ist ein Share-Deal, wie wir das auch üblicherweise haben. Dann haben wir also so einen Kaufvertrag, genannt Share-Purchase Agreement. Und da habe ich einen relativ typischen Aufbau jedes Mal, an dem man sich langhangeln kann. Ich würde mal die wichtigsten Punkte ansprechen und vielleicht können wir danach im Detail nochmal drüber sprechen, Thomas. Also, wenn wir mal uns das angucken, was gehört auf jeden Fall in den Kaufvertrag rein? Natürlich der Kaufpreis und der wirtschaftliche Stichtag. Ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Sachen und da ranken sich ganz viele andere Sachen dann drumherum. Also ich muss sagen können, wie viel gebe ich für das Unternehmen, lege ich für das Unternehmen auf den Tisch und zu welchem Tag, ob jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit, möchte ich denn das Unternehmen mit allen Risiken und Chancen übernehmen? Das ist der wirtschaftliche Stichtag. Und je nachdem, wann eben dieser Risikoübergang dann liegt, ändert sich auch der Kaufpreis am Ende. Ja, gehen wir gleich im Detail drauf ein. Und der Zeitpunkt, auf den eben entsprechend Garantien abgegeben werden und vielleicht auch nochmal Regelungen für Übergangszeiträume erforderlich sind. Ja, also wenn der wirtschaftliche Stichtag zum Beispiel in der Zukunft liegt, dann kann es sein, dass ich eben auf diesen Tag dann nochmal gerne eine Stichtagsbilanz hätte. Ja, wenn der wirtschaftliche Stichtag in der Vergangenheit liegt, dann ist es oft so, dass ich natürlich einen Übergangszeitpunkt seit dem wirtschaftlichen Stichtag bis zum heutigen Tag habe. Also sagen wir, der Stichtag ist der 31.12.21 und ich verkaufe jetzt im irgendwie Sommer 22, dann muss ich eben gucken, dass ich für diesen Übergangszeitraum seit dem Stichtag irgendwie abgesichert bin als Käufer. Ne? Ich weiß ja nicht, was in der Zeit genau passiert ist. Klar, ich gucke mir BWA an, SUSAS, aber ich habe als letzte ganz konkrete, verbindliche Maßgabe erstmal nur die Stichtagsbilanzen, also die letzten Jahresabschlüsse der Gesellschaft und kann nicht genau nachvollziehen, ob das Unternehmen quasi gleichförmig einfach weitergegangen ist oder ob es irgendwie einen Bruch gab, ob es Kundenverluste gab oder solche Sachen. Ja, also im Optimalfall kann ich das sehen, aber ich kann eben nicht alles sehen. Dann habe ich da meistens noch, das hatte ich eben auch angesprochen bei der normalen Timeline, Mechanismus drin, wann signe ich, wann close ich und auch da habe ich wieder so einen Übergangszeitraum. Ne? Also zwischen Signing, das ist die Unterschrift drunter, und dem Closing, die Anteile gegenüber und der Kaufpreis fließt, habe ich auch wieder einen Zeitraum, in dem der Verkäufer quasi geistig schon das Unternehmen vielleicht verlassen hat, aber es trotzdem eigentlich noch fortführen muss, wie er es vorher geführt hat. Ne? So möchte es natürlich auf jeden Fall der Käufer. Ja, Thomas, vielleicht gehen wir einfach mal die Punkte durch. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, welche Kaufpreismechanismen so die gängigsten sind, also vielleicht Lockbox, Working Capital Anpassung und welche Anreize es vielleicht auch gibt, wenn man bei dem Kaufpreis nicht ganz übereinkommt, in der Zukunft den Verkäufer noch partizipieren zu lassen.
Sehr gerne. Und du hast es jetzt schon auch angesprochen und vielleicht das Wichtigste vorweg und das sollte eigentlich auch schon vorher geregelt werden, teilweise in den Non-Binding Offers, spätestens zum Letter of Intent, aber final halt entsprechend eben erst im SPA. Und das liegt auch oft daran, und ich komme gleich darauf hinaus, weil halt manchmal die Daten, die wirklich für einen definitiven Kaufpreis für eine definitive Kaufpreisbestimmung erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen. Also Klassiker ist dann der Jahresabschluss, der testierte Jahresabschluss. Aber worauf will ich hinaus? Also die Angebote, die in diesen neuen Binding Offers werden in der Regel auf den Unternehmenswert gemacht, also auf den Enterprise Value, wie das so schön heißt im Englischen. Der Kaufpreis selber, also der Kaufpreis, der an die Altgesellschafter geht, ist ein anderer. Ja? Und zwar der Kaufpreis ist der sogenannte Equity Value, denn das Unternehmen wird immer, und entschuldigt bitte die ganzen Anglizismen, aber M&A ist sehr stark sozialisiert im Angelsächsischen und das wurde auch dann weltweit oft übernommen, aber das Unternehmen wird halt cash-free und debt-free übergeben, das heißt, ist gleichbedeutend mit frei von Barmitteln und Schulden. Ja, das heißt, die Netto-Finanzverbindlichkeiten werden abgezogen vom Unternehmenswert und das Cash wird halt entsprechend dann auch dazu addiert. So, das heißt, ich muss halt mit dem Käufer wirklich halt diese Brücke, diese Equity Bridge, wie es so heißt, einmal definieren und abstimmen. Und da gibt es also theoretisch ist das halt ganz klar, ja? Also Cash kommt oben drauf, Verbindlichkeiten kommen runter. In der Praxis ist das nicht klar. Da wird immer sehr viel diskutiert und das ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr relevant. Also da geht es oft um Millionen von Euro, je nachdem, wie man das definiert. Also Klassiker ist zum Beispiel Factoring, wird halt im Lehrbuch sozusagen gesagt, dass es immer so abzuziehen ist, das ist eine Finanzierungsform. dann fragen Sie mal einen oder fragt mal einen Unternehmer, der halt seit 20 Jahren Factoring benutzt, der kann das gar nicht nachvollziehen, denn das ist halt Teil des operativen Geschäftes. Und das nur als Beispiel, es gibt halt ohne Ende Diskussionsbedarf an manchen Stellen. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was dann im Vertrag dann ja auch final sozusagen zu regeln ist und auch hoffentlich vorher schon geregelt ist, aber es kann halt noch bis zum Ende zu Diskussionen führen. Das andere Thema sind die potenziellen sozusagen Brücken, um halt vielleicht auch die Kaufpreiserwartung des Verkäufers und des Käufers sozusagen übereinander zu bringen. Und einer davon ist der sogenannte Earnout. Also das heißt, dass man halt einen Teil des Kaufpreises nicht heute bezahlt, sondern in Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung in die Zukunft verlagert. Und das ist halt oft sogar so, dass das dann nach unten und nach oben abweichen kann. Also wenn sozusagen nicht in den nächsten 1-2 Jahren zum Beispiel das eintritt, was mir der Verkäufer versprochen hat, dann kann sozusagen diese zweite Kaufpreiskomponente niedriger ausfallen. Aber wenn sich das Unternehmen vielleicht sogar besser entwickelt, dann halt symmetrisch auch besser ausfallen. Das ist sozusagen, diese Earnouts macht man entweder aus der Idee, dass man halt wirklich sozusagen diese Risikoverteilung zwischen Käufer und Verkäufer darstellen möchte oder weil man halt sagen möchte, der Verkäufer soll noch ein bisschen an Bord bleiben und dass er halt angereizt ist, das Unternehmen auch weiter wachsen zu lassen, dass man vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Jahre noch als Geschäftsführer zum Beispiel weiter tätig ist. Und wenn halt vielleicht, wenn ich 100% verkaufe, 10-20% als Earnout sozusagen zurückgestellt. Das ist auch ein wichtiger Punkt und wird aber meistens auch schon in der Angebotserstellung zumindest thematisiert und formuliert, aber dann natürlich erst mit dem Kaufvertrag halt im Detail ausverhandelt und ausformuliert dann und auch juristisch sauber sozusagen dann formuliert. Also auch ein Riesenthema. Das andere ist, sind die Kaufpreismechanismen. Also auf welche Finanzwerte sozusagen, auf welche Abschlüsse ziele ich denn diese ganze Transaktion ab? Das kann ich halt in der Regel oder was wir am öftersten sehen, ist das die Locked Box. Das heißt zum Beispiel, wenn wir heute eine Transaktion tätigen würden, würden wir sozusagen diesen ganzen Übergang auf Ende letzten Jahres abstellen und da oft sind ja auch dann zum Beispiel Unternehmenswerte auf ein Vielfaches vom letzten EBTA oder so etwas. Also da dreht sich einfach extrem viel dann sozusagen um diese Zahlen des letzten Abschlusses. Und wenn ich dann diese Lockbox entscheide, dann muss es halt eben auch wiederum oder kann es, muss nicht, das wollen natürlich die Käufer nie rein drin sehen, aber wir versuchen natürlich dem Verkäufer zu raten, dass das entsprechend aufgenommen ist, ist dann, wenn ich jetzt sozusagen das Unternehmen rückwirkend, wenn man so möchte, dann zum Ende des letzten Jahres verkauft habe, ich aber jetzt hier ein halbes Jahr in dem Fall noch gewerkelt habe und sozusagen an diesem wirtschaftlichen Ergebnis nicht partizipiert habe, kann ich mir das durch eine Kaufpreisverzinsung vergüten lassen. Und da streitet man sich dann auch gerne um die Höhe dieser Verzinsung. Auch der Klassiker. Vielleicht nochmal zurück, so ist mir nur jetzt gerade eingefallen und Tobias, du hast es ja schon erwähnt, ich habe es nur vergessen nochmal zu sagen, ist in dieser Kaufpreisherleitung ist das eigentlich der Hauptpunkt halt eben das Working Capital, also Anpassung des Working Capitals, was ist sozusagen das betriebsnotwendige Kapital, das wird nämlich nicht ausgezahlt, sondern das muss natürlich im Unternehmen verbleiben, damit das Unternehmen weiter wie gehabt arbeiten kann. Also wie viel betriebsnotwendiges Kapital brauche ich eigentlich, um die Geschäfte ganz normal fortzuführen? Denn wie gesagt, ich kaufe ja die Zukunft und nicht die Vergangenheit und ich kaufe in der Regel ein Unternehmen, das einfach entsprechend weiterarbeiten soll und muss. Und dafür brauche ich auch Working Capital. Und da gibt es dann halt in der Regel halt eine Normalisierung dieses Working Capitals. Und wenn gerade zu viel betriebsnotwendiges Kapital im Unternehmen ist, wird das noch zusätzlich ausgeschüttet an die Alteigentümer. Und wenn zu wenig ist, dann wird das dem Kaufpreis abgezogen. Also zu wenig oder zu viel wird dann in der Regel im Vergleich zu einem historischen Durchschnitt oder so etwas genommen, je nachdem, wie das Unternehmen halt aufgebaut ist. Also das ist nochmal vielleicht...
Genau, ich möchte damit natürlich auch irgendwelche missbräuchlichen Gestaltungen vermeiden, ne? Also und verhindern, dass jetzt der Verkäufer zum Beispiel Posten, die eigentlich unter das Working Capital fallen, irgendwie versilbert und irgendwie zu Cash macht, ja, und das zum Kaufpreis aufgeschlagen wird. Also wenn er jetzt zum Beispiel in großem Stil einfach seine ganzen Forderungen aus Lieferung und Leistung verkaufen würde, ja, dann wird das Working Capital absinken, ja. Und ich hätte auf der anderen Seite auf einmal sehr viel mehr Cash im Unternehmen, ja, mehr als ich das eigentlich unter normaler Fortführung des Unternehmens hätte. Das heißt, wenn ich nicht diesen Mechanismus habe der Working Capital Anpassung, hätte ich einfach nur diesen hohen Cash-Bestand, der dann extra zu vergüten wäre. Ich hätte aber nicht den gegenwirkenden Abzugsposten dann übers Working Capital.
Oder der andere Klassiker, ich mache nochmal das Lager schnell leer oder so oder versuche es halt zu leeren, weil ich halt weiß, dass vielleicht dann zum Stichtagsübergang ich sowieso nichts davon habe und vorher mir das halt entsprechend noch versilbern lasse. Genau, also das ist natürlich das eine. Das andere ist aber, ihr habt das halt schon gesagt, also es gibt ja auch natürliche Effekte, weswegen halt etwas es im Working Capital halt starke Abweichungen geben kann. Das sehen wir tatsächlich jetzt auch durch die ganzen Probleme in den Logistikketten mit Anzahlungen und so weiter, einfach damit man sicherstellt, dass halt dass halt Ware geliefert wird, oder man sieht halt teilweise auch viel höhere Warenbestände inzwischen. Also das sind sehr interessante Diskussionspunkte und aber auf jeden Fall immer ein Verhandlungs- und Diskussionspunkt in den Verträgen. Also wie gesagt, wir haben dann nochmal zusammenfassend aus kommerzieller Sicht große Themen, die Kaufpreisherleitung, da insbesondere der Umgang mit dem Working Capital und die Normalisierung des Working Capitals, dann der Kaufpreismechanismus, da habe ich über Lockbox gesprochen. Die andere Idee wäre halt entsprechend Closing Accounts. Closing Accounts heißt, man macht im Prinzip einen Zwischenabschluss, also zum sehr nah an dem wirtschaftlichen Übergang, aber ist meistens sehr aufwendig. Und das dritte sind halt diese Earnouts, also dass man halt das Risiko für einen Teil des Kaufpreises nach oben und nach unten sich teilt und in die Zukunft verlagert. Oder man halt entsprechend dem Gesellschafter, dem Altgesellschafter, dem Gründer einen Anreiz geben möchte, auch noch ein paar Jahre hier mit Vollgas sozusagen das Unternehmen wachsen zu lassen.
Genau. Und an Bord zu bleiben. Lockbox ist dann verkäuferfreundlicher, ne, weil ich auf einen Stichtag in der Vergangenheit abstelle, ne, was man hat, das hat man. Closing Accounts ist käuferfreundlicher, weil ich eben genau zu einem bestimmten Stichtag die Chancen und Risiken kriege und genau zu diesem Stichtag auch was zahle, ohne dass eben ich noch so einen Übergangszeitraum habe, der vielleicht ein bisschen ungewiss ist. Und Earnout ist eigentlich ein sehr schöner Mechanismus, wenn eben vielleicht Käufer und Verkäufer nicht ganz übereinkommen und der Käufer sagt, nee, das Unternehmen, das bringt mir nicht so viel in den nächsten Jahren, und der Verkäufer sagt dann doch, das wird in den nächsten Jahren viel abwerfen. Da kann man sich eben darauf einigen, dass eben so ein Earnout vereinbart wird und in den nächsten Jahren dann abhängig von der aktuellen Entwicklung immer eben noch ein zusätzlicher Kaufpreis gegebenenfalls gezahlt wird oder eben nicht. Gut, dann gibt es in jedem Kaufvertrag auch einen schönen Satz an Garantien. Vielleicht mal nur überblicksmäßig, da steht dann zum Beispiel drin, dass der Verkäufer auch wirklich, ich denke, so in Anführungsstrichen Eigentümer der Anteile ist, dass sie nicht belastet sind, dass das Unternehmen nicht in der Insolvenz ist, dass er die Verfügungsmacht hat über die Anteile, dass die Jahresabschlüsse ordentlich aufgestellt sind, dass das IP in der Gesellschaft sind, dass die wesentlichen Verträge so bestehen und. Ja, das sind so die wesentlichen Garantien, würde ich sagen. Und jetzt bin ich eben so über diese Jahresabschlussgarantie relativ schnell drüber gegangen. Das ist, weil es eben korrespondiert auch mit der Kaufpreisfindung, eigentlich oft ein großer Diskussionspunkt.
Ja, und ich glaube, das Stichwort ist da weiche oder harte Bilanzgarantie. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir sehr oft zu diskutieren haben. Und da könnte ich natürlich vorstellen, als Verkäufer möchte man immer eine weiche Bilanzgarantie abgeben. Das bedeutet, dass man die Jahresabschlüsse und die Bilanz mit kaufmännischer Sorgfalt sozusagen, also kaufmännische Sorgfalt angewendet hat und auch aus der eigenen Sicht das halt ordnungsgemäß gelaufen ist, bei der harten Bilanzgarantie, und da könnt ihr mich gerne korrigieren, ist es so, dass man eigentlich die Zahlen, so wie sie da drin stehen, absolut garantiert. Ja, und das ist halt entsprechend für auch eigentlich für den Unternehmer in der Regel nur bedingt darstellbar. Ne? Also eine absolute Garantie auf die Finanzzahlen in einem komplexen Unternehmen ist ja sehr schwierig am Ende des Tages. Und daher halt auch da unsere Empfehlung für die Verkäufer immer darauf zu drängen, dass man eher so weiche Bilanzgarantien wie möglich abgibt. Das bedeutet nicht, dass man irgendwie Murks in den Büchern hat oder kein sauberes Unternehmen führt, sondern das mindert halt einfach die Risiken natürlich für einen, für den Unternehmer.
Genau, auf Verkäuferseite ist das so, ne? Der Käufer, wie du eben gesagt hast, der möchte es gerne so hart wie möglich, und ist auch so, wie du gerade gesagt hast, genau, die weiche Bilanzgarantie hat eine subjektive Komponente. Ich muss also sagen, als Kaufmann habe ich es jetzt hier aus meiner Sicht alles richtig gemacht, ja, und wenn das quasi zutrifft, dann habe ich auch keinen Garantieverstoß, ja, und die harte Bilanzgarantie, da gibt es natürlich auch noch Abstufungen dazwischen, muss man sagen, ne, auf die man sich vielleicht einigen kann, die ist eben sehr objektiv, und da muss ich dann auch zusichern, dass das alles so passt. Ja.
Vielleicht, Tobias, vielleicht noch einen Punkt zu Garantien, weil wir das nur als Hinweis, und wir sehen es tatsächlich auch immer öfter, also es gibt inzwischen auch Versicherungen, die man sozusagen abschließen kann für die Garantien, natürlich für eine Versicherungsprämie. Aber wenn man so etwas tun möchte, gibt es halt spezialisierte Versicherungsgeber sozusagen oder Versicherungsunternehmen dafür. Und man sollte das halt nur frühzeitig in den Prozess einsteuern. Wieso? Weil auch die Versicherung, die dann so eine Versicherung anbietet, auch in den Datenraum möchte und auch mal einen Blick drauf haben möchte, für was die denn da eigentlich eine Garantie abgeben. Und nach meinem Verständnis ist es auch so, dass das dann auch im Kaufvertrag auch, oder der Kaufvertrag auch so strukturiert sein muss, dass das halt auch für die Versicherung, ja, mit der Versicherung kompatibel ist.
Genau, diese W&I-Versicherung, die gibt's. Für den Verkäufer ist das natürlich eine tolle Sache. Genau, die W&I-Versicherung wird sich den Kaufvertrag angucken wollen. Die wird sich aber vor allen Dingen auch nochmal den DD-Report angucken wollen. Also vor allen Dingen den Legal DD-Report. Und da hilft es auch tatsächlich, wenn die Kanzlei, die den erstellt hat, ein gewisses Renommee hat. Das ist tatsächlich so, ja, auch für die Versicherung. Man muss sich allerdings vor Augen führen, es gibt bestimmte Punkte, die übernimmt so eine W&I-Versicherung nicht. Natürlich wird sie auch in keinem Fall leisten, wenn Garantien vorsätzlich falsch abgegeben worden sind. Ne? Das ist auch klar. Und Vorsatz bedeutet da nicht immer reine Absicht. Das muss man sich auch vor Augen führen. Sondern Vorsatz habe ich gegebenenfalls auch schon dann, wenn ich ins Blaue hinein garantiere. Kevin, vielleicht kannst du da was zu sagen.
Also ins Blaue hinein bedeutet eigentlich, dass ich es einfach nicht besser weiß, aber trotzdem behaupte, es zu wissen. Und dadurch, dass ich es halt nicht dann nachforsche und den anderen in dem Glauben lasse, meine abgegebene Versicherung, die ist richtig und zutreffend, beziehungsweise auch recherchiert, nehme ich es ja billigend in Kauf, dass das falsch ist. Und da nimmt man halt auch schon Vorsatz an. Also es ist kein zielgerichtetes finales ja, Irreführen, aber ein billigendes in Kauf nehmen. Ja.
Gut, dann würden wir vielleicht zum nächsten Punkt kommen in Kaufverträgen. Das sind die sogenannten Freistellungen. Ja, was sind Freistellungen im Vergleich zu Garantien? Freistellungen vereinbare ich, wenn ich eigentlich schon weiß, da ist was im Argen. Ja, also Beispiel zum Beispiel Datenschutz. Ich mache in der DD, schaue ich mir die Datenschutzorganisation an und die Kundenverträge und sehe, oh, da ist beim Datenschutz vielleicht was schiefgegangen in dem Unternehmen. Da kann ich mir natürlich nicht mehr wirklich garantieren lassen, dass der Datenschutz in Ordnung ist im Unternehmen. Ja, das heißt, ich würde für den Punkt dann wahrscheinlich eine Freistellung aufnehmen und würde eben sagen, alles, was an Datenschutzproblemen irgendwann kommt, seines Bußgelder, seines Schadensersatzansprüche gegen das Zielunternehmen, davon ist das Zielunternehmen und die Käuferin freizustellen von den Verkäufern. Die müssen dann also mir den Schaden dann direkt ausgleichen. Ja. Freistellungen sind meistens auch unbegrenzt, man kann die allerdings auch begrenzen. Auch das ist vielleicht noch ein Unterschied zu Garantien. Bei Garantien habe ich ein bestimmtes Haftungsregime, was ich auch vereinbare im Kaufvertrag, in dem ich dann auch für die normalen operativen Garantien meine Haftsumme der Verkäufer auf einen bestimmten Anteil des Kaufvertrages, Entschuldigung, des Kaufpreises beschränke.
Was ich sehr gut bestätigen kann oder nochmal für sensibilisieren möchte bei den Freistellungen, ist, dass teilweise das tatsächlich ein sehr relevanter Punkt ist für und nicht nur für Unternehmen, die halt vielleicht irgendwelche Versäumnisse hatten, Thema Datenschutz, sondern aufgrund sozusagen der immer schärferen Regulierung in den letzten Jahren tatsächlich auch nicht garantierbar ist für die Mittelständler. Und nicht nur Mittelständler, also auch große Unternehmen haben wahrscheinlich, wenn man mal reinguckt, noch große Themen in den Datenschutzverordnungen sozusagen Folge zu leisten. Und in so einem Verkaufsprozess müsste ich halt garantieren, dass hier alles sauber ist. Die Investoren kennen auch das Thema, ja, das muss man auch dazu sagen. Also das, was ich einfach sagen möchte, Freistellung heißt nicht, dass man an der Stelle, genau wie auch bei den Garantien, bei der weichen Bilanzgarantie zum Beispiel, dass irgendwas im Unternehmen grundsätzlich schief läuft, sondern einfach auch, weil sich vielleicht auch die Rahmenbedingungen, in denen das Unternehmen operiert, auch verändert haben. Ja.
Ja. Vielen Dank, Tommy. Vielen Dank, Tobias. Ich hoffe, wir haben jetzt einmal einen kurzen und aber trotzdem umfassenden Überblick über den M&A-Prozess und über die wesentlichen Regelungen in so einem Vertrag gesprochen. Wir hoffen, dass es euch weitergebracht hat oder vielleicht auch noch weiterbringen wird in Zukunft. Vielen Dank, Thomas, dass du wieder da warst.
Sehr gerne. Es hat mir wieder Spaß gemacht und ich komme auch gerne nochmal wieder, falls ihr noch weitere Themen besprechen möchtet.
Gerne ein drittes Mal. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.